Wir sind ja gerade in Hebräer 11. Und Hebräer 11, das war das Lieblingskapitel, wenn man sowas haben darf, von einem Missionar, wo sie hunderte oder tausende Menschen bekehrt haben. Das war der Charles Dart. Der war damals im Kongo in den tiefen Urwald eingegangen, obwohl ihm alle abgeraten haben, zu den Kannibalen. Vorher hat er seine Millionen verschenkt. Warum war es das Lieblingskapitel von Charles Dart? Hebräer 11 berichtet uns von den Vorfahren im Glauben, von Menschen, die alles hinter sich lassen haben und alles eingesetzt haben, um dem Herrn zu dienen. Und das hat er selber gemacht. Und sie haben das nicht aus einem Zwang oder aus einem Druck heraus gemacht, sondern aus einem Glauben heraus, dass sie gewusst haben, es geht um Leben und Tod. Es geht darum, wo Menschen die Ewigkeit verbringen werden. Das hat dem Charles Dart getrieben. Er hat gesagt, er hat auf Jesus geschaut, er hat gesagt, wenn ich weiß, dass Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann mir kein Opfer zu groß sein, um es für ihn zu tun. Von denen haben wir ja schon einiges gehört heute. Hebräer 11 berichtet uns von Menschen, die dienen. Aber ich möchte eine andere Überschrift drüber stellen, über das, was wir heute lesen. Ein Satz aus der Reformation von Martin Luther, alleine aus Glauben. Und ich denke, das ist eine gute Überschrift für Hebräer 11, weil da berichtet wird, was Menschen aus Glauben heraus getan haben. Nicht um errettet zu werden, sondern weil sie geglaubt haben. Wir lesen Hebräer 11, Verse 20 bis 28. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Hebräer 11, der Brief, der uns den Glauben erklärt. In Vers 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. In der Mengeübersetzung steht, es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen oder Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube schaut auf das, was man nicht sehen kann. Eigentlich ein Paradoxum, oder? Auf das zu schauen, was man nicht sehen kann. Wer kann denn das? Der Glaube kann das. Und der Hebräerbriefschreiber erklärt auch, was er damit meint. In Vers 3 zum Beispiel steht, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Der Glaube war es, Gott hat durch Schöpfung die Welt erschaffen, ohne dass wir dabei gewesen sind. Heute gibt es ja viele Wissenschaftler, die beweisen das Gegenteil, dass die Welt durch eine Explosion entstanden ist. Aber der Glaube war es, das ist unmöglich. Gott hat gesprochen und alles war da. Wir lesen im 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 von dem Glauben, der auf das Unsichtbare schaut. 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Der Glaube schaut das Unsichtbare an. Und jetzt könnte man den Spieß umdrehen und könnte man sagen, der Unglaube, er schaut immer das Sichtbare an. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja das oft unser Not, dass wir eben nicht auf das Unsichtbare schauen, sondern auf das Sichtbare schauen. Das ist doch viel leichter, oder? Die Umstände, die haben wir immer vor Augen. Das Hochwasser oder was es sonst ist. Oder wie ich zuerst gesagt habe, die Wissenschaftler, die was uns sagen, was alles sichtbar ist und wo sie sich gewaltig irren oft. Das Spurgeon hat mir gesagt, der Unglaube fängt über das Begräbnis zu weinen an, noch ehe der Mann gestorben ist. Wie viel mehr sollte nicht der himmlische Siegesreigen schon anfangen, bevor das alles passiert ist? Das heißt, der Glaube, der sollte auch schon jubeln über unsichtbare Dinge, obwohl sie noch nicht passiert sind, weil sie Gott verspricht. Das heißt, der Glaube, der schaut auf Dinge, die wir eigentlich noch gar nicht sehen können. Unglaube und Zweifel haben eine ganz schlechte Verheißung. Sie haben die Verheißung, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Das steht in Jakobus 1, Vers 6 und 7. Das heißt, solange wir fixiert sind auf die sichtbaren Dinge, solange wir zweifeln, dass Gott sein Wort erfüllen wird, verspricht uns Gott, dass er unsere Gebete nicht erhört. Und es ist schlimm, weil jeder Christ kennt Zweifel und jeder Christ kennt Unglaube und kennt die Kämpfe in seinem Herzen, die er damit hat. Das ist einfach so. Das ist ein Kampf in uns. Wichtig ist, dass wir den Kampf kämpfen, dass wir nicht tatenlos zuschauen, sondern dass wir aktiv werden. Weiters ist der Glaube, über den wir gerade reden, ein Geschenk. Das lesen wir auch in der Bibel. Glaube ist etwas, was Gott uns schenkt. Da steht zum Beispiel, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Epheser 2, Verse 8 und 9, ganz bekannte Verse. Glaube ist ein Geschenk Gottes, damit keiner sie rühmen kann. Interessanterweise ist der Glaube in der Bibel ein Befehl. Die Bibel befiehlt, den Menschen zu glauben. Wird der Sohn des Menschen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Sagt der Herr Jesus. Ja, warum sagt er das? Und die Bibel sagt sogar, wenn jemand nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner. 1. Johannes 5, Verse 10 bis 13. Und da merkt man schon, wenn wir es nicht mehr aufpassen mit den Aussagen der Bibel, dass wir sie nicht einseitig verstehen. Gott muss uns den Glauben schenken und doch haben wir die Verantwortung vor Gott zu glauben. 1. Johannes 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich denke, das Entscheidende ist, ich muss glauben wollen. Und ich denke, es ist den meisten von uns auch so gegangen, am Anfang wollte man glauben und wir haben festgestellt, das ist alles so mickrig. Ich kann das irgendwie nicht richtig. Ich glaube zwar schon irgendwie, dass das wahr ist, was da in der Bibel drinnen steht, aber nicht so richtig, wie es sein sollte. Und dann habe ich mich hingeniert und habe betet, Herr Jesus, schenk doch, dass ich das so glauben kann, wie du das meinst. Und dann ist es immer mehr gekommen, Schritt für Schritt in mein Leben, dass ich die Dinge so glauben kann, wie er es meint. Und ich bin immer noch am Wachsen darin und am Lernen darin und am Verstehen lernen. Der Vers 2, Hebräer 11, da steht, Denn durch ihn, durch den Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt. Ja, welches Zeugnis haben denn die Alten erlangt durch den Glauben? Ganz schön finde ich da die neue evangelistische Übersetzung. Da heißt es, darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Die Vorfahren, die Glaubensvorfahren von uns, haben die Anerkennung Gottes gefunden. Welche Anerkennung? Das erklärt der Text ganz genau, dass sie gerecht sind. Durch den Glauben gerecht gemacht, gerechtfertigt, sagen wir so gern, durch den Glauben gerecht gemacht. In unserem Text, was wir gelesen haben, Verse 20 bis 22, da merkt man, dass Menschen Dinge tun, aber nicht, damit sie gerecht werden, sondern indem sie die Dinge tun, beweisen sie, dass sie Glauben haben und sie sind vor Gott gerecht. Durch den Glauben, nicht durch das Werk, was sie vollbringen. Vers 20 bis 22 haben wir ja schon gelesen. Zuerst heißt es, durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Der Isaak ergibt den Segen für seine zwei Söhne. Er sagt einer im Glauben ganz genau voraus, was alles über ihr Leben kommen wird. Der Isaak, er schaut auf das Unsichtbare, wie es weitergeht, und nicht auf das Sichtbare. Und dann heißt es, Vers 21, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Und da er spricht den prophetischen Segen aus, was über seine Kinder kommen wird. Er blickt im Glauben auf das Unsichtbare, was Gott aus dem Volk machen wird. Und dann der Josef. Da heißt es, durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Der Josef hat gesagt, nehmt mein Skelett mit nach Israel, wenn ihr zurückgeht. Ja, warum? Weil er im Land seiner Väter wieder auferstehen wollte. Im Glauben hat er auf das Unsichtbare geschaut. Ich möchte eigentlich in Israel wieder auferstehen, wenn das alles kommen wird. Der Glaube schaut voraus auf das Unsichtbare, was kommen wird. Der Glaube, er sagt, es geht weiter nach dem Leben. In Vers 4 haben wir gelesen, im Hebräer 11 schon, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein. War der Abel von sich aus gerecht? Unmöglich, sonst hätte er ja kein Schaf geopfert, oder? Allah, die Tatsache, dass er ein Tier opfert, ist ja schon der Beweis, dass der Abel war es. So wie ich bin, kann ich eigentlich vor Gott nicht bestehen. Es braucht ein stellvertretendes Opfer. Und der Glaube hat den Abel gerecht gemacht. Vers 7, Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, also durch den Glauben, verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Der Noah, er war auch durch Glauben gerecht, steht da. War der Noah perfekt? Im 1. Mose 6, Vers 8 und 9, lesen wir gewaltiges Zeugnis über den Noah. Da heißt es, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationenfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Und das war seine Gerechtigkeit. Durch Glauben hat er mit Gott gelebt. Und wir wissen, der Noah hat genauso geopfert die ganze Zeit und hat gewusst, er ist eigentlich ein Sünder. Und nach der Sintflut besauft er sie. Und es kommt Fluch über seine Nachkommen. Er war aber trotzdem in den Augen ein gerechter Mann. Nicht perfekt, aber gerecht. Alleine aus Glauben. Das war ein Satz, der die Welt verändert hat. Nicht einer von vielen Sätzen, aber einer der wichtigsten wahrscheinlich. Ein Lehrsatz der Reformation Luthers. Und er schreibt selber über die Zeit, ein Jahr vor seinem Tod schreibt er das als Zeugnis. Es ist 1518 gewesen, da hat er ein ganz strenges Mönchsleben gelebt. Er hat sie selber kasteit. Er hat sie das Leben schwer gemacht, um Gott zu gefallen. Und dann liest er den Römerbrief. Er schreibt: Obwohl ich als Mönch tadellos lebte, fühlte ich mit außerordentlich beunruhigtem Gewissen, dass ich vor Gott ein Sünder war. Ich konnte nicht glauben, dass er durch meine Bußübungen zufriedengestellt sei. Ich liebte den gerechten Gott nicht. Ja, ich hasste ihn, den, der Sünder bestraft. Und dann hat er die bekannte Stelle gelesen im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 17. Die können wir mal aufschlagen, Römer 1, Vers 17. Ich finde es voll spannend, wenn man das so ein bisschen nachverfolgt, wie solche Menschen zum Glauben gefunden haben. Vielleicht lesen wir Vers 16 an oder dazu. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Auch wieder Glaubenssache. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Oder nur besser, gefällt mir eine andere Übersetzung, wie man das auch übersetzen kennt. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Ist gewaltig, oder? Der aus Glauben Gerechte wird leben. Kann man den Satz übersetzen. Den Martin Luther ist es durch alle Knochen gefahren, wie er das gelesen hat. Und er schreibt weiter: Da begann ich zu begreifen, die Gerechtigkeit Gottes ist die Gabe Gottes, wodurch der Gerechte lebt, nämlich durch den Glauben. Und dies ist die Bedeutung. Die Gerechtigkeit Gottes ist durch das Evangelium offenbart, nämlich die passive Gerechtigkeit, durch die der barmherzige Gott uns durch den Glauben rechtfertigt. Daraufhin durchalte ich die Heilige Schrift in meinem Gedächtnis und ich pries mein Lieblingswort mit einer Liebe, die so groß war wie zuvor der Hass, mit dem ich das Wort Gerechtigkeit Gottes verfolgt hatte. Darum war diese Paulusstelle für mich wahrhaft das Tor zum Paradies. Warum hassen religiöse Menschen die Bibel? Weil sie verurteilt. Warum hassen gottlose Menschen die Bibel? Weil sie verurteilt. Und Jesus sagt, wer sein Wort nicht glaubt, der wird am Ende der Zeit durch das Wort gerichtet werden, ohne Ansehen der Person. Wird die Bibel aufgeschlagen und dann wird keiner bestehen können vor Gott. Warum ist die Bibel für Huren und Zöllner und Mörder eine gute Botschaft? Weil sie genau wissen, mein Leben ist völlig verdorben und verkommen. Und jetzt will Gott mir vergeben? Das gibt's doch gar nicht. Und ich denke, viele haben das oft hören müssen, bis sie das endlich glaubt haben, dass Gott einer das vergibt. Aber die Bibel richtet auch den Glaubenden immer wieder. Ich hoffe, es ist so bei euch. Ihr lest die Bibel und plötzlich lest was, wo ihr merkt, Mensch, das ist ja bei mir ganz anders, wie da drinnen steht. Und dann hast's wieder Buße tun und sagen, Herr, hilf mir, reinig mich. Ich möchte so leben, wie du das möchtest. Und genau das steckt in dem Wort rechtfertigen drinnen. Wir haben ja gelesen von Menschen, die durch den Glauben gerechtfertigt worden sind. Es ist auch ein Wort der Reformation, ein Wort, das, was der Martin Luther erfunden hat. Und es heißt nichts anderes, als jemanden zu Recht fertig machen. Die Todesstrafe, der hat was Böses getan und jetzt muss er fertig gemacht werden. Das heißt das Wort rechtfertigen. Wir Gläubigen, wir müssen zu Recht fertig gemacht werden, da auf Erden schon, bevor das Gericht Gottes kommt. Und deshalb haben wir auch die Bibel. Wir sollen uns richten lassen vor Gottes Wort, damit er uns vergibt und damit die Vergebung uns in den Himmel tragt. Und das ist eine Glaubenshaltung, die wir im Glauben in unserem Herzen tragen sollten. So wie es im Römerbrief heißt, wir sind mit Christus mitgekreuzigt. Oder in Römer 6, Vers 11 heißt es, so haltet euch der Sünde für tot, Gott aber für lebendig durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das ist eine Glaubenshaltung. Und Gott, haben wir schon gemerkt, erwartet von uns ja Glauben. Und wenn jetzt Sünde aufkommt in unserem Herzen, dann geht es nicht zu jammern, ach Mensch, wie schaut's denn da bei mir aus? Das ist doch elend. Die Bibel sagt uns, dass wir alle so ausschauen in unserem Herzen drinnen. Das ist nämlich das Wesen, was wir in uns tragen. Das ist die Sünde. Und Gott verurteilt die Sünde. Und jetzt haben wir die große Chance, uns im Glauben dem für tot zu halten und Christus als lebendig. Er möchte in uns das Leben sein. Und wenn wir aus dem Krampf rauskommen und den Blick finden, dass Jesus in mir das Leben ist, dann funktioniert es auch. Dann hilft er mir auch, ein anderes Leben zu leben. Christus lebt in mir, sagt der Paulus. Und es ist wunderbar. Vielleicht ruft jetzt jemand, ja, aber das funktioniert bei mir nicht immer. Ach so, bei mir auch nicht. Bei mir funktioniert das auch nicht immer. Wisst ihr warum? Aufgrund meiner Zweifel und aufgrund meines Unglaubens. Wie wir gesagt, die Kämpfe haben wir alle. Und wenn ich wieder auf mich selber schaue oder auf die Umstände schaue, dann funktioniert es eben nicht. Ich muss wieder wegschauen von mir und auf Christus schauen. Aber nicht nur bei mir funktioniert es nicht immer, sondern auch beim Abel, der hat geopfert. Und beim Noah, der hat sich besoffen. Kein Wunder, stellt euch die Welt vor, wie die ausgeschaut hat. Keine Leid mehr da, der hat einen Haufen Leid kennt, die waren alle weg und die Welt war leer. Wer weiß, was wir gemacht hätten. Vielleicht hätten wir uns auch besoffen mit dem Noah in unserem Jammer. Der Abraham, waren die perfekt? Sie haben so oft versagt. Und doch lesen wir in Hebräer 11, sie erhalten das Zeugnis durch Glauben gerecht gemacht. Das ist gewaltig. Sind sie leichtfertig mit der Sünde umgegangen? Na, überhaupt nicht. Sie haben Opfer gebracht. Sie haben um Vergebung gebetet. Der David erringt in den Psalmen mit sich selber und bringt alles vor Gott. Sie kämpfen einen gewaltigen Glaubenskampf. Warum? Damit sie sich selber retten? Na, gar nicht. Sondern weil sie glauben. Und weil sie wissen, dass diese Dinge vor Gott nicht bestehen können. Sind dir deine Sünden eine Not? Hoffentlich sind sie dir eine Not. Es ist ein gutes Zeichen. Schlimm ist es, wenn uns Sünde egal wird, wenn wir sie dulden anfangen. Glaubst du, dass Sünde Konsequenzen in deinem Leben haben wird? Der David hat einige Kinder verloren, weil er gesündigt hat. Ist uns das bewusst? Macht mir das Angst, wenn ich sowas höre? Mir schon? Der Paulus hat gesagt, ich billige die Sünde nicht. Er billigt sie nicht. Er tut es zwar manchmal, aber er billigt sie nicht. Das ist völlig verkehrt, was ich da mache. Ich verurteile das. Und ich möchte mich dem wieder für tot halten und Gott als lebendig halten. Und wir dürfen nicht stehen bleiben bei dem Blick auf uns, der was sagt, oh, ich elender Mensch, wie bin ich doch verkehrt. Der Glaube sagt, Christus starb für mich. Für mich elenden Sünder. Die Schuld ist bezahlt, obwohl ich jetzt so versagt habe. Die Forderung des Gesetzes ist erfüllt. Das Gesetz kann mich nicht mehr bestrafen. Gerecht gemacht durch das Blut Jesu, sagt der Glaube. Und das müssen wir festhalten bis zum Tod, Geschwister. Wer das nicht festhaltet, geht verloren, sagt der Hebräerbrief ganz oft. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir unsere anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Und es ist nichts anderes als alleine der Glaube. Alleine die Gnade. Überhaupt nicht mein Verdienst. Es ist Gottes Werk am Kreuz von Golgatha, was er für mich vollbracht hat. Es ist sein Verdienst, dass ich die Ewigkeit in der Herrlichkeit verbringen werde. Ich habe ihm nichts zu bringen, außer meinen Dank und mein Leben. Und das will man, wenn man glaubt. Der Glaube will gern Jesus nachfolgen. Und deshalb lesen wir ja da von Menschen, die durch den Glauben Gott nachgefolgt sind und alles eingesetzt haben. Und dann haben wir von den Eltern von Mose gelesen. Vers 23, Hebräer 11. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Glaube offenbart sie durch Werke, immer. Die Werke machen niemanden gerecht, aber die Werke offenbaren den Glauben, weil jeder das tut, was er glaubt. Der Atheist, er lebt so, wie wenn es Gott gar nicht geben wird, oder? Er lebt für sein Vergnügen, für seinen Spaß und er tut so, als würde Gott es nicht sehen. Der Buddhist, er tut gute Werke für sein gutes Karma, für das nächste Leben. Und dafür strengt er sie an. Da könnte man jetzt jeden religiösen Menschen eine versetzen. Man strengt sie an, weil man nicht glaubt, dass alles vollbracht ist für unsere Sünden. Was haben die Eltern von Mose gemacht? Sie gehorchten dem Gebot des Königs nicht, steht da drinnen. Ja, Moment mal. Es steht doch oft in der Bibel, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Wie können die jetzt im Glauben dem Gebot des Königs nicht gehorchen? Ganz einfach, es steht da in der Bibel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und wenn der König verlangt, ich soll mein Kind töten, dann soll ich Gott gehorchen, der was sagt, du sollst nicht töten. Ganz einfach. Es zeigt gerade ihre Gottesfurcht, die die Eltern von Mose gehabt haben. Und es war sicherlich nicht einfach, ein Baby zu verstecken vor den Soldaten. Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Der Mose, er hätte der zweite Mann in Ägypten sein können. Und es war sicher verlockend, der zweite Mann in Ägypten zu sein. Es hätte ihm Ehre und Macht versprochen. Und ein einfaches Leben. Er hätte sicher keine Steuern bezahlen müssen und viele Dinge hätte er einfach gehabt, wo andere nicht einmal dran denken könnten, dass sie sowas hätten. Warum verzichtet der Mose darauf? Ganz einfach. Und das ist unser Titel von dem Hebräer 11. Durch Glauben verzichtet er darauf. Ehre bei Gott ist 100-mal besser als Ehre bei Menschen. Menschlich gesehen hätte vielleicht sogar mancher unter uns gerufen, Mensch Mose, nützt doch dein Einflussbereich, den du hast. Wenn du so ein wichtiger Mann bist, dann kannst du ja viel mehr Menschen erreichen und kannst allen die Botschaft von Gott bringen und so. Aber hat Gott einflussreiche Menschen nötig? Wieso hat er den Fischer ausgeschickt in die Welt? Oder Zöllner oder was weiß ich, wen er sonst noch geschickt hat? Lesen wir weiter, Verse 25 und 26. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Oder könnte man sagen, denn er schaute auf das Unsichtbare. Mose hätte den zeitlichen Genuss der Sünde haben können. Und welcher Vers spricht denn besser in unserer Christenheit als der Vers, der da steht? Die Christen, Jesus sagt, die Liebe wird am Ende der Zeit in den meisten erkalten. Und in Timotheusbrief heißt es, dass sie das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und von diesen wende dich weg, heißt es in dem Vers. Und der Mose, es steht da drinnen, er wendet sie vom Vergnügen ab, das, was er eigentlich hätte haben können, von den hübschen Frauen Ägyptens, von den tollen Festen am Hof, von allem, was Auge und Herz nur begehren können. Er wendet sie ab davor, um mit dem Gottesvolk zu leiden. Wir haben alles, was unser Herz begehrt. Und wenn wir nicht anders leben, wenn wir mitmachen, dann ecken wir auch nicht an, oder? Dann ist alles so einfach. Und wenn wir ehrlich sind, wir wollen auch nicht anecken. Und so machen wir viele Dinge mit, die uns das Leben scheinbar einfacher machen. Zum Beispiel, Keuschheit ist nicht modern, oder? Modern ist es, wenn man seinen Körper zeigt. Oder wozu denn die Botschaft? Weitersorgen. Die Botschaft weitersorgen, das eckt an. Missionieren ist nicht sehr modern. Und als Christen in der Endzeit müssen wir anecken. 1. Petrus 4, Vers 12 bis Vers 14. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und es ist Unglaube. Warum gehorcht man denn nicht Gottes Wort? Weil man nicht glaubt, dass es Gottes Wort ist und dass es Konsequenzen haben wird in unserem Leben. Gehen wir nun mal zurück, Hebräer 11, die letzten zwei Verse, 27 und 28. Durch Glauben verließ er, also Mose, Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Der Mose, zumindest vor kurzem klar worden, ist nicht aus Angst vor dem Pharao geflüchtet, sondern durch Glauben ist er geflüchtet. Es steht sogar das Gegenteil da. Es steht da, er fürchtete die Wut des Königs nicht, sondern er hat durch Glauben es vorgezogen, mit dem Volk Gottes zu leiden. Das ist interessant, oder? Er hat einen ganz anderen Hintergrund gehabt, dass er weggegangen ist aus Ägypten, nämlich den Glauben. Der Glaube, er sieht auf das Unsichtbare und er schaut auf das, was Gott tut und nicht, was ich tue. Der Glaube schaut immer auf Gott. Er hat mir vergeben. Er ist für mich auferstanden. Er hilft mir, gehorsam zu sein. Er bewahrt mich vor Sünde. Er bringt mich ans Ziel. Er wird mich belohnen. Der Glaube schaut auf das, was Gott tut. Und aufhören möchte ich eigentlich mit einer anderen Stelle, in Jesaja 55, Verse 1 bis 3. Da steht: Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Wem gilt das Angebot? Alle, steht in dem Text. Allen, jeder kann kommen. Ohne Ausnahme, die Durstigen, die Armen, die Bedürftigen, die Mühseligen, die Beladenen. Jesus sagt es immer wieder im Neuen Testament, alle dürfen zu mir kommen. Und ich werde niemanden hinausstoßen, sagt er zum Beispiel. So wie wir sind, arm und mühselig, so dürfen wir kommen. Wie Kinder, wenn es was gratis gibt, sollen wir kommen. Die sind immer da, die wissen genau, jetzt gibt's was, da rennen wir hin und reißen wir an uns, was gerade gibt. So sollen wir zu Gott kommen. Das ist nichts Schlimmes. Was müssen wir tun? Uns verbessern? Uns anstrengen? Oder was bezahlen dafür? Na? Dreimal steht in dem Text, kommt. Wir müssen kommen. Und wer nicht kommt, ist selber schuld. Glaubt ihr, dass jemand errettet wird, der nicht kommt, wenn er die Botschaft hört? Er muss kommen. Er muss wollen. Wer es nicht nimmt und umkommt, der ist selber schuld. Und wir haben uns selber zu bringen. Das müssen wir bringen. Uns selber, wie wir sind. Unsere Schuld, unsere Sünde, unseren Schmutz müssen wir Gott bringen. Das kann kein Psychologe reinwaschen in unserem Herzen drinnen. Das kann nur Gott wegwaschen von uns. Kauft ohne Geld. Und kaufen hast du eben nicht, was zu bezahlen, sondern steht kauft ohne Geld. Kaufen heißt, es in Besitz nehmen. Das gehört mir im Glauben in Besitz nehmen, was Gott uns gibt. Die Rettung ist nur umsonst. Was sollen wir glauben? Und jetzt kommt ein anderes Sola der Reformation. Sola Scriptura, Allah die Schrift, Allah Gottes Wort. Die Bibel sollen wir glauben. Dreimal steht in unserem Text drinnen, hört, hört, hört. Ja, was sollen wir hören? Wir sollen Gottes Wort hören. Glaube ist kein Automatismus. Glaube ist ein Befehl Gottes. Und wenn Gott sagt, kommt und hört, dann sollen wir kommen und hören. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder sollen wir kommen und hören. Wir sollen daheim uns hinsetzen und hören und die Bibel lesen. Und wir sollen in die Gemeinde kommen und hören und Gottes Wort hören. Dann kommen wir zur Quelle. Und dann wird unser Glaube auch Frucht tragen und Werke werden entstehen. Und wenn wir das nicht wichtig nehmen, werden die Werke und die Frucht nicht entstehen. Kommst du immer wieder zur Quelle unter Gottes Wort? Oder hast du andere Quellen, sichtbare Quellen? Unglaube ist Sünde. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Unglaube sollte uns in die Buße führen. Und aufhören möchte ich nun mal mit dem Vers, der den Martin Luther zum Heil worden ist. Und interessant, so steht ja noch mehr im Römer 4, könnt ihr selber nachlesen, steht dann drinnen eben Glaube völlig ohne Werke macht uns gerecht. Er legt es selber aus, dann der Paulus im Römerbrief. Römer 1, Vers 17, zum Schluss nochmal. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Oder der aus Glauben Gerechte wird leben.